In der Predigt heute kommt der Bibeltext erst in der zweiten Hälfte. Alles geistliche Leben beginnt nicht mit der Frage nach Gott, sondern mit der Frage nach uns selbst. Wer bin ich? Und es geht bei dieser Frage nicht so sehr um die Abgrenzung zu anderen. Die erfahren wir als Kinder schon relativ früh. Sondern es geht um das Verhältnis oder Missverhältnis, das wir zu uns selber haben. Es geht um unser Selbstverständnis. Wer also bin ich? Die Antwort darauf leiten wir in der Regel von dem ab, was wir tun, was wir haben oder was andere über uns sagen. Das möchte ich ein bisschen entfalten. Ich bin, was ich tue. Das ist die erste Möglichkeit. An meinen geistigen und handwerklichen Fähigkeiten kann man erkennen, wer ich bin. Und wenn es gute Taten sind, bin ich stolz, werde gewertschätzt, fühle mich wertvoll und anerkannt und geliebt. Daran messe ich meinen Wert und dann weiß ich, wer ich bin. Und wenn ich keine großen Dinge mehr vollbringen kann, weil ich krank bin oder zu alt, dann kann ich immer noch auf die Dinge hinweisen, die ich früher mal getan habe, auf die Trophäen, die ich gesammelt habe. Hier meine Kinder. Aus denen ist allen was geworden. Und die kommen von mir. Daran kannst du sehen, wer ich bin. Oder hier in der Vitrine. Die Pokale, die Leistungsabzeichen, die Urkunden. Schau mal, was ich geschaffen habe. Das bin ich. Aber wenn wir nichts Tolles vorzuweisen haben oder wenn wir sogar schlimme Dinge getan haben, was dann? Was, wenn wir das Gefühl haben, dass uns im ganzen Leben noch nichts wirklich gelungen ist? Dann definieren wir uns vielleicht über das, was man uns angetan hat, was andere uns angetan haben oder wir anderen. Ich, das ist dann meine schreckliche Geschichte. Zweitens beziehen wir möglicherweise unsere Identität aus dem, was andere über uns sagen, was sie von uns denken, welchen Ruf wir bei ihnen haben. Und wenn Leute gut über uns sprechen, dann hebt das unseren Selbstwert. Wir sind glücklich und zufrieden, denn wir sind geachtet und geschätzt. Aber wenn Leute schlecht über uns reden, wenn sie die Augen verdrehen, wenn sie uns sehen, oder sich abwenden, wenn wir in ihre Nähe kommen, das schneidet ins Herz, das tut weh. Und wenn dir das heute Morgen schon irgendwie so gegangen sein sollte, dann weißt du, dass es einem den ganzen Tag vergällen kann. Ich erinnere mich an meine Antrittspredigt hier am Grindelberg 1969 im Herbst. Ich stand hinterher draußen, es kamen einige und haben sich bedankt. Ich weiß nicht mehr, wer es war und ich weiß auch nicht, was sie gesagt haben. Aber dann kam einer und sagte, was du uns heute gesagt hast, war überhaupt nichts Neues und es war lauter Unsinn. Und das ist der einzige, an den ich mich erinnern kann. Es ist erstaunlich, welche Kraft das Reden der anderen über uns hat. Wie sehr es unser Bild von uns selbst bestimmt. Sag einem Kind immer wieder, dass es nichts taugt, und es wird eines Tages genau das von sich selber denken. Drittens können wir die Frage nach unserer Identität beantworten mit dem, was wir haben. Ich bin, was ich habe. Mein Besitz beschreibt meine Identität. Ich bin gesund, habe einen guten Beruf, eine intakte Familie, vielleicht habe ich ein kleines Häuschen, ein Auto, einen kleinen Garten. Das alles gibt mir Sicherheit und Identität. Mein Besitz und mein Erfolg, das bin ich. Wenn ich aber meine Arbeitsstelle verliere und keine neue mehr finde, wenn ich Haus und Hof aufgeben muss und mich am Existenzminimum entlanghangle, weil ich von Hartz IV lebe, was denn? Was dann? Was, wenn ich nichts mehr vorzuweisen habe? Wenn ich nicht mehr mit Freunden abends mal locker essen gehen kann, wenn ich mich ausklinken muss, weil die anderen es haben und ich nicht, wenn ich nichts mehr vorzuweisen habe, wer bin ich dann noch? All meine Sicherheit, all mein Selbstbewusstsein kann in einem Augenblick zusammenbrechen. Ganz viel Energie geht in dieses Fragen nach unserer Identität, nach unserem Wert. Und oft genug sind unsere Streitereien so heftig, weil wir verbissen darum kämpfen, jemand zu sein. Und nach manchem Streit, ich weiß nicht, ob ihr das kennt, nach manch einem heftigen Streit in der Gemeinde, auf der Arbeitsstelle, zu Hause, dann setzt sich so ein Satz fest: Was erlaubt der sich? Was denkt der, wer ich bin? Ja, was denke ich denn, wer ich bin? Wer bist du denn? An dieser Frage wird das Dilemma des Menschen deutlich, dass er nämlich nicht mehr weiß, wer er ist, und dass er sich deshalb selbst erfinden muss, seine Identität selbst erschaffen muss, durch sein Aussehen, seinen Besitz, seine Leistung, seinen guten Ruf. Ganze Industriezweige sind damit beschäftigt, jemandem eine neue Identität anzubieten. Machen Sie aus sich einen neuen Typ. Wir machen das für Sie. Und wenn ein Mensch dann zu wissen glaubt, wer er ist, dann grenzt er sich zunächst einmal von allen anderen ab. Hier bin ich und dort seid ihr, alle anderen. Und schon geht das Gerangel und der Kampf um Positionen los. Das Ego kämpft verbissen um sein Leben. Es möchte etwas gelten, jemand sein. Es möchte gewinnen, aber es verliert sich dabei. Denn wer sein Leben gewinnen will, der wird es verlieren, hat Jesus gesagt. Deshalb ist es so wichtig zu wissen, wer wir in Wahrheit sind. Und hier beginnt nun der zweite Teil meiner Predigt, und ich hatte schon angekündigt, dass jetzt der Bibeltext kommt. Und wenn ihr mögt, lest ihr mit mir in Matthäus Kapitel 4, 1 bis 11. Es ist ein sehr ungewöhnlicher Text für dieses Thema. aber ich denke, er ist hilfreich. Matthäus 4, 1 bis 11. Und ich lese aus der Guten Nachricht. Danach führte der Geist Gottes Jesus in die Wüste, wo er vom Teufel auf die Probe gestellt werden sollte. Nachdem er 40 Tage und Nächte gefastet hatte, war er hungrig. Da trat der Versucher an ihn heran und sagte: Wenn du Gottes Sohn bist, dann befiehl doch, dass die Steine hier zu Brot werden. Jesus antwortete: In den Heiligen Schriften steht, der Mensch lebt nicht nur von Brot, er lebt von jedem Wort, das Gott spricht. Darauf führte der Teufel ihn in die heilige Stadt, stellte ihn auf den höchsten Punkt des Tempels und sagte: Wenn du Gottes Sohn bist, dann spring doch hinunter. Denn in den Heiligen Schriften steht, deinetwegen wird Gott seine Engel schicken und sie werden dich auf Händen tragen, damit du dich an keinem Stein stößt. Jesus antwortete: In den Heiligen Schriften heißt es auch, du sollst den Herrn, deinen Gott, nicht herausfordern. Zuletzt führte der Teufel Jesus auf einen sehr hohen Berg, zeigte ihm alle Reiche der Welt in ihrer Größe und Pracht und sagte: Dies alles will ich dir geben, wenn du dich vor mir niederwirfst und mich anbetest. Da sagte Jesus: Weg mit dir, Satan. In den Heiligen Schriften heißt es, vor dem Herrn, deinem Gott, wirf dich nieder. Ihn sollst du anbeten und niemand sonst. Darauf ließ der Teufel von Jesus ab. Und Engel kamen und versorgten ihn. Man kann die Versuchungsgeschichte unter sehr verschiedenen Gesichtspunkten betrachten, unter vielen verschiedenen Aspekten. Das tue ich heute nicht, sondern nur unter dem, mit dem wir uns nun die ganze Zeit schon beschäftigen, mit dem Thema Identität. Und wenn man das tut, dann glaube ich, kann man erkennen, wie der Teufel hier versucht, Jesus dazu zu verführen, dass auch er sich seine Identität selbst verschafft. So wie wir alle. Auch er soll sich über sein Tun, über seinen Besitz und über seinen Ruf identifizieren. Der Teufel sagt: Mach doch Steine zu Brot und zeig uns, was du tun kannst. Und wenn du uns das zeigst, dann wirst du selbst merken, welche Macht du hast. Und dann weißt du, wer du bist. Deine Taten werden dir und uns zeigen, wer du bist. Und wenn du dich inmitten der Leute vom Tempel stürzt und heil unten ankommst, dann sollst du mal sehen, was die über dich sagen. Die werden begeistert sein. Dein guter Ruf wird dir vorauseilen. Nichts Negatives wird man mehr über dich sprechen. Und hast du erst einen guten Ruf, dann kannst du die Aufgabe, die du in dieser Welt hast, viel besser erfüllen. Und wenn du mir dienst, dann schenke ich dir alle Reiche dieser Welt. Dann besitzt du alles, so wie dein Vater. Und dann weißt du, dass du zu ihm gehörst und dass du sein Sohn bist. Und Jesus weist das alles als Irrwege und Lüge zurück und beruft sich auf das Wort von Gott, was er unmittelbar vor dieser Versuchungsgeschichte gehört hatte. Und das lese ich euch vor. Kapitel 3, Vers 16. Sobald Jesus getauft war, stieg er aus dem Wasser. Da öffnete sich der Himmel und er sah den Geist Gottes wie eine Taube auf sich herabkommen. Und eine Stimme aus dem Himmel sagte: Du bist mein lieber Sohn. Dich habe ich erwählt. Und unmittelbar an dieses Wort schließt sich die Versuchungsgeschichte an. Du bist mein lieber Sohn. Mit diesem Wort im Rücken lebt Jesus sein Leben jeden Tag. Mit diesem Wort im Rücken kann er der Versuchung widerstehen, den Leuten nach dem Mund zu reden, sich einzuschleimen. Mit diesem Wort im Rücken hat er die Kraft, sich anspucken zu lassen. Er weiß, wer er in Wahrheit ist, der geliebte Sohn Gottes. Und nun zu uns. Dieses Wort stiftet auch unsere Identität, denn es gilt jedem Menschen. Schon immer. Wir tragen unsere wahre Identität in uns seit der Schöpfung. Denn wir sind geschaffen durch Acker und Atem. Atem Gottes. In uns weht sein Atem. Und wenn ein Mensch erwacht und er diesen Geist neu reden hört, dann hört er das gleiche Wort, was Jesus damals gehört hat. Und dann ist er sich seiner Herkunft und seiner Identität wieder sicher. Römer 8, Vers 16: So macht sein Geist uns im Innersten gewiss, dass wir seine Kinder sind. Das wär's. Mit dieser Erkenntnis, ihr Lieben, so hatte ich die Predigt begonnen, beginnt jedes geistliche Leben. Und es zielt darauf ab, dass wir auch im Leid zu diesem Gott noch Vater sagen können, wie Jesus in seiner tiefsten Leidensstunde. Du bist mein lieber Sohn, meine liebe Tochter, an dir habe ich Wohlgefallen. Das ist unser wahres Selbst. Wir kommen von Gott und dürfen seinen Namen tragen. Das muss ich zum Schluss noch einmal zuspitzen, denn das mit den Kindern Gottes, das klingt uns so vertraut, dass es oft abperlt wie das Regenwasser heute von meiner Windschutzscheibe. Es greift nicht mehr, es macht uns nicht mehr nass. Oft. Ich will das nicht jedem unterstellen. Jetzt also die Zuspitzung. Was meinen wir eigentlich, wenn wir sagen, dies ist ein echter Picasso, ein echter Rembrandt, ein echter Van Gogh? Was meinen wir dann? Nun, wir meinen doch, dass vor dieser Leinwand, vor diesem Bild, wie alt es auch sein mag, der Künstler höchstpersönlich gestanden hat und die Farbe aufgetragen hat. Das Bild ist nicht der Künstler, aber es kommt direkt von ihm. Unmittelbar. Er hat es geschaffen. Sein Geist steckt da drin. Seine Energie, seine Fantasie steckt in diesem Bild. Und ihr Lieben, in diesem Sinne, und nur in diesem Sinne kann ich sagen, ich bin ein echter Gott und du bist es auch. David betet im Psalm 139: Denn du hast meine Nieren bereitet und hast mich gebildet im Mutterleib. Ich danke dir, dir dafür, dass ich wunderbar gemacht bin. Das kann ich doch auch beten, oder nicht? Und du, oder nicht? Ihr Lieben, mit dieser Gewissheit im Rücken könnte sich in unserem Leben eine ganz große Freude ausbreiten, ein ganz tiefer Friede. Und man könnte ihn auch weltlich gesagt Glück nennen. Aber nicht im Glück von Zufall, sondern im Glück im Sinne von tiefes Glück, das man empfindet. Und jetzt sage ich noch etwas. Ich glaube, dass wir nichts Schöneres, nichts Größeres unserem Ehepartner, unseren Nachbarn, unseren Arbeitskollegen schenken können, nichts Größeres, als dass wir selbst glücklich sind. Ich habe nicht nur in dieser Gemeinde, sondern in vielen anderen auch viele Besuche gemacht. Und ich bin immer gern zu den Leuten gegangen und hingefahren, bei denen Glück in den Augen zu sehen war. Das war schön. Da bin ich gerne geblieben. Da habe ich mir die Geschichten angehört. Und ich habe zugesehen, dass ich schnell wieder wegkam, wenn Leute mich begrüßt haben mit dem Griesgram in den Augen und im ganzen Gesicht, wo sich all das Dunkle schon so eingegraben hatte, dass ich schon beim guten Tag sagen, im Grunde die ganze Atmosphäre vergiftet haben. Das gab es auch. Und deshalb nochmal, wir können andere Menschen nicht mehr beschenken, nicht größer beschenken, als dadurch, dass wir selbst glücklich sind. Und wir könnten glücklich sein, wenn wir aus dieser Gewissheit leben. Ich bin ein Kind Gottes. Wir könnten dann jedem Mitmenschen nicht mit Argwohn, nicht mit Angst begegnen, sondern mit einem ganz tiefen, satten Ja. Wir sind unerschütterlich Gottes geliebte Söhne und Töchter. Amen.